Super, dann können wir doch gleich gerne einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des CIS-Reisefunks. Ich habe heute Sina zu Gast. Hallo.
Hallo Marie.
Ich freue mich voll, weil das so spontan geklappt hat. Und Sina ist letztes Jahr nach Polen gereist. Ist das richtig?
Ja, ich bin nach Polen gereist. Zu dem Thema die queere Community in Polen.
Cool. Sag mal, wann bist du denn genau gereist? Bist du eher im Sommer gereist oder im Frühling?
Ja, ich bin in der Sommerpause gereist vom 13. August, ich glaube, bis zum 18. September.
Okay. Dadurch, dass du die Daten noch im Kopf hast, scheint es mir so, als hättest du sehr genau auf die Reise vorbereitet. Bist du denn eigentlich auf die CIS-Stiftung gekommen? Also welchen Background hast du?
Der Freund meiner Schwester hat mir das vorgeschlagen, weil ich Anfang letzten Jahres noch nicht so genau wusste, was ich mit meiner Zeit anfange. Und er hat dann gemeint, komm, bewirb dich einfach und dann hast du was zu tun für den Sommer. Und genau so war es dann auch. Dann habe ich
Ja,
meinen
voll
Sommer in
cool.
Polen verbracht.
Wie bitte?
Dann habe ich meinen Sommer in Polen verbracht.
Okay. Und dann, ja, dann ging es los für dich. Bist du mit dem Zug gereist oder mit dem Bus oder wie ging die Reise los?
Ich habe mir ein One Country Pass von Interrail geholt und bin eben mit dem Zug durch Polen gereist. Und auch am Anfang, da gab es noch das 9-Euro-Ticket, bin ich bis nach Polen mit dem 9-Euro-Ticket gebummelt.
Ah, sehr gut. Ein Hoch aufs 9-Euro-Ticket. Ich glaube, da haben viele
Ja.
von profitiert. Vielleicht auch noch ein paar mehr CIS-Reisende, wenn die das hier hören und schmunzeln müssen. Wie hast du dich denn ansonsten auf deine Reise vorbereitet?
Oh, so gut wie gar nicht. Ich habe am Anfang, als ich dann das Go dafür bekommen habe, habe ich sehr krass prokrastiniert, weil mir war natürlich das sehr wichtig. Ich wollte das gut machen. Ich wollte da richtig hier was zeigen. Aber irgendwie war ich so nervös, dass ich irgendwas falsch mache und keine Leute treffen werde, dass ich einfach sehr lange gar nichts gemacht habe. Und ich glaube, erst nach dem Mai-Treffen habe ich mich dann so getraut, mich damit zu befassen und habe aber, glaube ich, auch im Endeffekt erst im Monat vorher so wirklich alle Vorbereitungen getroffen und habe Leute auf Instagram angeschrieben oder habe ich Foren angeschrieben, so das feministische Forum Görlitz hat mir gut geholfen oder auch das polnisch-deutsche Zentrum hat mir auch gut geholfen mit Kontakten.
Okay, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was hat das Mai-Treffen für dich verändert?
Das hat es für mich irgendwie greifbarer gemacht, weil ich irgendwie nicht so ganz wusste, wie ich anfangen soll. Und da hat man irgendwie so einen schönen Einstieg bekommen. Man war so inspiriert von den Reisenden des letzten Jahres, die ihre Reisen nochmal irgendwie rückwirkend erzählt haben. Und es war so schön, was sie alles erzählt haben. Und die Energie habe ich einfach mitgenommen und war dann so, okay, dann kann es ja auch nicht scheiße bei mir werden. Und ja, war dann motivierter oder optimistischer, dass das auch gut werden kann.
Okay, vielleicht als kleine Erklärung am Rande. Das Mai-Treffen ist ein Treffen von der CIS-Stiftung für Studienreisen, wo der Jahrgang aus dem vergangenen Jahr, also die Gereisten zusammenkommen mit denen, die in dem Jahr reisen werden. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch wahrscheinlich so ein bisschen ja, die Hauptaufgabe, dass man diese zwei Gruppen an Menschen verbindet und die einen von den Reisen berichten lässt und die anderen ja inspiriert werden dadurch. Und genau, das ist auf jeden Fall das Mai-Treffen am Bodensee. Und dann hattest du gerade schon erzählt, dass du irgendwie daraufhin nach einiger Zeit Leute angefangen hast zu kontaktieren. Und da hast du jetzt gerade schon zwei Institutionen genannt. Magst du darüber noch mal mehr erzählen, wie das so weiterlief?
Ja, da bin ich immer so an Menschen geraten über die E-Mail. Die haben mir dann gemeint, ah, interessantes Thema. Ich hatte hier so drei E-Mail-Adressen, versuch's mal da. Und die haben mir dann auch gemeint, ah, okay, interessantes Thema. Ich hatte hier ein paar Kontakte, versuch's mal da. Und jetzt rückblickend habe ich dann auch sehr dann noch überlegt, woher habe ich eigentlich diese Kontakte jetzt bekommen, weil ich sehr durchgereicht wurde durch verschiedene, naja, halt Personen, die gemeint haben, nee, ich will eigentlich nicht mit dir reden, aber ich könnte jemanden dir organisieren, der mit dir reden will. Und im Endeffekt hatte ich auch dann sehr viele Kontaktpersonen, die mir dann leider auch dann wieder abgesagt haben, weil sie dann doch keine Zeit hatten. Und ich hatte, glaube ich, 15 Termine und vier davon sind tatsächlich, haben so stattgefunden wie geplant. Der Rest lief dann alles spontan.
Okay, und also eigentlich ist es ja, was du beschreibst, schön, dass es so ein bisschen einen Schneeballeffekt hat, dass die Leute immer mehr Kontakte irgendwie weitergeben, aber hast du es dann auch als sehr frustrierend wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das sehr frustrierend, ja, dass ich nicht sofort die Menschen hatte, die jetzt mit mir reden wollen und sich mit mir austauschen wollen. Und ich habe halt erst das voll auf mich bezogen, dass ich das Problem bin. Aber vielleicht war es dann eigentlich rückblickend besser so, weil ich hatte dann halt nicht die 15 Interviews, sondern diese vier Interviews, die ich explizit geplant habe und das ist spontan dazu gekommen. Ich hatte insgesamt 9 Interviews und den Rest habe ich halt alleine auf der Reise verbracht oder mit Menschen, die jetzt nichts zu meiner CIS-Reise beigetragen haben, weil sie eben nicht aus Polen waren oder eben nicht queer waren.
Jetzt bist du ja schon so ein bisschen auf dein Thema eingegangen. Magst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Vielleicht wissen auch einige unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht, was queer ist und warum du beispielsweise nach Polen gereist bist. Vielleicht magst du da noch mal was zu erzählen, damit wir auch alle hier mitnehmen.
Ja, die queere Community ist die Community von LGBTQ+, also von Lesben, Bisexuellen, Transpersonen und Schwulen, eben ja diese Gruppe an Menschen. Und da ich selber zu dieser Gruppe gehöre und mich immer nicht so wirklich zugehörig gefühlt habe zu dieser Gruppe, habe ich gedacht, dass ich gerne mich mehr damit beschäftigen will. Und weil eben in Polen die Gesetzeslage oder eben die Politik nicht so ist, dass die Leute von der queeren Community dort frei leben können oder eben gute Bedingungen haben zu leben, wollte ich eben sehen, wie es den Leuten dort geht und wie das sie eben im täglichen Leben beeinträchtigt.
Also war es für dich, wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, ein anderer Zugang zu einem Thema, das dich eigentlich schon sehr lange beschäftigt hat?
Genau, ja.
Und was für Erfahrungen hast du damit dann gemacht? Also hat das Thema was für dich verändert oder war das eher so, dass du von außen die Situation in Polen betrachtet hast?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe von außen die Situation in Polen betrachtet. Ich glaube, ich habe mich nicht sehr Teil der Sache gefühlt, weil ich eben weil es mich ja nicht wirklich betroffen hat, weil ich nicht in Polen lebe. Es ist sehr privilegiert von mir gewesen, als deutsche Person, wo ich mich sehr frei fühle in Deutschland, nach Polen zu gehen, um dort zu sehen, wie es den Leuten dort geht. Und ja, ich glaube, ich habe das sehr von außen betrachtet, aus einer privilegierten Position, würde ich behaupten.
Und was genau sind jetzt so große Unterschiede zwischen Deutschland und Polen im Umgang mit der queeren Community?
Eine queere Partnerschaft wird nicht als legale Partnerschaft angesehen. Das bedeutet beispielsweise, wenn ein homosexuelles Paar, einer von beiden eventuell einen Unfall hat und im Krankenhaus liegt, darf die andere Person den Partner nicht besuchen, weil die nicht Teil der Familie sind, obwohl sie eben ein Paar sind. Das wird nicht anerkannt. Oder auch, falls eine Person stirbt, haben sie kein Recht darauf zu bestimmen, was mit dem Körper der anderen Person passiert. Das macht die Familie von dem Verstorbenen, weil, naja, das eben nicht anerkannt wird und man weiß halt nicht, wann sich das ändern wird. Deswegen tun sich auch sehr viele der queeren Community dafür entscheiden, auszuwandern, weil eben nicht die gleichen Rechte bestehen wie für heteronormative Beziehungen.
Hast du bei den Menschen auch sowas wie Hoffnung erlebt, dass sich die Situation in Polen bessern wird? Oder war das wirklich sehr ernüchternd und ja, der Auswanderungswunsch schon sehr stark bei vielen Menschen?
War durchmischt. Tatsächlich hat jede Person, mit der ich geredet habe, schon mal drüber nachgedacht, auszuwandern.
Oh,
Viele.
wow. Das ist
Ja.
spannend.
Ja, fand ich auch. Viele, also die, wo studiert haben, haben gemeint, sie haben ein Erasmus-Semester gemacht und haben dort halt die Sprache gelernt, die Kultur kennengelernt und meinen, dass sie in Zukunft in dem Land, wo sie Erasmus gemacht haben, dann auch hinziehen wollen. Eine von den Personen, die ich interviewt habe, lernt schon seit Jahren Niederländisch, weil sie in Amsterdam leben will.
Ah, wow, das ist aber echt, also das finde ich wirklich interessant, weil, also da versuchen ja Menschen wirklich ganz, ganz viel, um einfach frei leben zu dürfen. Und also wir leben ja jetzt beide in Deutschland, irgendwie auch sehr privilegiert. Und ja, ich denke mir halt immer so, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern und Kontinenten, gibt es in Europa oder in der EU schon ein sehr freies Leben. Aber im Grunde ist es ja dann doch nicht so, wie du es gerade eben beschrieben hast in Polen. Und also ich muss gestehen, dass ich gerade selbst ganz frisch aus dem Erasmus komme und die Erfahrungen, die du gerade geteilt hast, auch ja so unterstreichen kann, weil ich da auch eben Leute kennengelernt habe, die queer sind und im Ausland eben ganz anderes Leben führen konnten als in der Heimat und ja, sich viel freier gefühlt haben und ja, das ist irgendwie auf der einen Seite schön zu sehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch traurig, dass sie einfach in der Heimat nicht frei leben können.
Ja, das ist nämlich auch ein sehr starker Wechsel, wenn man dann plötzlich in ein anderes Land zieht. Nicht nur irgendwie in eine andere Stadt, sondern wirklich eine ganz neue Kultur kennenlernen muss. Ja, auch ein Paar, das ich getroffen habe, Marek und Arek, die habe ich ja damals im August kennengelernt und sie haben gemeint, dass sie im Mai jetzt diesen Jahres, 2023, nach Spanien auswandern. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Ich verfolge die beiden immer noch fleißig auf den sozialen Medien und dann schicken sie immer sehr schöne Bilder eben aus Andalusien. Und ja, denen scheint es gut zu gehen und es freut mich sehr, dass sie diesen Schritt für sich getan haben.
Das hört sich so an, als würdest du auch nach deiner Reise noch ja, so Nachwirkungen haben oder Kontakte, wo du dann ja so eine Lebensgeschichte irgendwie weiterverfolgen kannst. Voll schön.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mit manchen tatsächlich noch Kontakt hin oder wieder, hin und wieder. Und ja, mit einer Person treffe ich mich tatsächlich im nächsten Monat wieder. Da kommt sie mich besuchen. Ja.
Das ist richtig toll, dass da so Kontakte und Netzwerke bestehen bleiben, auch nach einer Cis-Reise.
Ja, total.
Ist das queere Leben eigentlich in polnischen Städten anders als auf dem Land? Oder würdest du sagen, dass es doch sehr, sehr ähnlich ist, weil die Rechtsgrundlage vielleicht auch gleich ist überall?
Nee, es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Ich habe beides so ein bisschen kennengelernt. Anfangs habe ich eine Woche auf dem Land verbracht, bei einer Kontaktperson, bei Irit. Und Irit war nicht geoutet bei seiner Arbeit. Und ja, da habe ich ihn auf den Arbeitsplätzen, nee, warte, wie möchte ich das sagen? Ich habe ihn auf seiner Arbeit begleitet und da habe ich auch gemerkt, dass da niemand Bescheid weiß. Und da war auch jeder so ein bisschen überrascht, als ich erzählt habe, warum ich hier bin, dass ich eben dieses Thema behandle. Und das hat jetzt nicht so wirklich, also bin ich jetzt nicht auf Hass gestoßen, sondern die waren so, okay, sie waren eher so skeptisch, warum ich das jetzt behandle und weshalb ich jetzt bei Irit bin und so weiter. Und in der Stadt war das anders, würde ich behaupten. Da waren eigentlich alle geoutet, mit denen ich geredet habe. Und sie haben auch gemeint, es tut wirklich einen Unterschied machen, ob man auf dem Land oder in der Stadt arbeitet, also lebt. Ja, weil es da eben auch queerfreundliche Spaces gibt und Räume, in denen sie sich wohler fühlen. Auch, sie haben gemeint, nicht in jeder Stadt und an jedem Ort in einer Stadt fühlen sie sich frei und sicher. Sie wissen halt, wo sie hingehen müssen, um sich sicher zu fühlen.
Und wie sieht das aus? Du meintest gerade, dass die meisten in der Stadt geoutet waren. Bedeutet das dann gegenüber den Freunden oder auch gegenüber der Familie oder gab es da auch Unterschiede?
Es gab Unterschiede. Die meisten waren vor allem geoutet, aber ich habe auch Personen getroffen, die meinten, ich bin zum Teil geoutet. Zum Beispiel, sie sind vor ihren Freunden geoutet, aber vor ihrer Familie nicht, weil sie sich einfach dafür entschieden haben, dass sie einfach manche Menschen nicht das mitteilen müssen. So nach dem Motto, you choose your own battles. Man muss nicht jeden Kampf kämpfen. Es passt schon so, wenn sie das nicht wissen. Aber die Leute, mit denen sie sich halt täglich umgeben, weil sie wohnen jetzt zum Beispiel nicht mehr mit ihren Eltern oder mit ihrer Familie, da wissen die Menschen eigentlich schon Bescheid. Es kam auch oft der Begriff the chosen family, also die ausgewählte Familie vor. Sie meinen, dass ihre Eltern sind zwar ihre biologische Familie, aber ihre Freunde sind halt ihre ausgewählte Familie, mit denen sie wirklich sich so sehen, ihr Leben zu verbringen.
Ja. Und was sind solche Safe Spaces, wie du die gerade erwähnt hast?
Zum Beispiel queere Bars oder queere Viertel.
Und wie sehr hat das für die Menschen im Alltag eine Rolle gespielt? Also glaubst du, dass es schon so ein Thema war und ist, was allgegenwärtig ist? Oder glaubst du, dass auch viele gar nicht darüber sprechen wollten oder mussten und einfach in Anführungsstrichen normal weiter gelebt haben, ohne darüber zu reden. Also wenn du verstehst, was ich meine.
Nee, ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst. Kannst du es nochmal erklären?
Also glaubst du, dass es für die queeren Personen ein Thema war, wo die das Bedürfnis hatten, viel darüber zu sprechen und auch irgendwie Erfahrungen auszutauschen? Oder hattest du eher das Gefühl, dass es so, ja, ich bin jetzt queer, aber lass einfach alles so weitermachen wie immer?
Ich glaube, da war schon ein Bedürfnis, sich auszutauschen. Ich meine, das war ja bei mir persönlich auch so. Ich hatte jetzt bei mir zu Hause, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo das jetzt nicht akzeptiert ist, queer zu sein, aufgewachsen, und ich habe da halt mit niemandem drüber geredet. Und der Moment, wo ich ausgezogen bin und dann eben auch ein paar Monate später nach Polen gereist bin, hatte ich da einen sehr großen Drang, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das war auch bei den Personen, die ich interviewt habe, der Fall.
Und hast du dann eigentlich bei den Personen auch gewohnt?
Bei manchen. Ich habe tatsächlich sehr viel Zeit in Hostels verbracht, weil die meisten Leute waren schon sehr skeptisch, dass ich sie interviewen wollte. Und da wäre es, glaube ich, zu viel gewesen, sie auch noch zu fragen, ob ich bei ihnen übernachten darf. Anfangs habe ich bei Irrit eine Woche gelebt, weil ich Kontakte hatte und die eben bestätigt haben, dass ich normal bin und dass man mich aufnehmen kann. Und auch habe ich eine Nacht bei zwei Drag Queens übernachten durften. Und da wurde ich auch quasi weiterempfohlen von einem anderen Interviewpartner, weil ich glaube, hätte ich sie so getroffen, hätten sie mich nicht bei ihnen übernachten lassen. Ich musste quasi empfohlen werden.
Okay, also ist das wie so eine Checkkarte in die Community, dass man weiß, okay, die Person ist akzeptiert, mit denen kann man Kontakt haben und offen reden.
Ja, genau.
Und wie hast du das dann finanziell gemacht? Also wenn du gesagt hast, du hast in vielen Hostels geschlafen, war das dann einfach für dich oder musstest du da, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
Das Gute an Polen ist. Polen ist nicht sehr teuer, deswegen haben die Übernachtungen im Hostel auch nicht so viel gekostet. Ich war schon vor der Polenreise selbstständig reisen und da war ich in Frankreich und Spanien und da hat das wesentlich mehr gekostet. Ich würde schon sagen, dass ein großer Teil meines Budgets auf Hostelübernachtungen hängen geblieben ist. Aber es hat irgendwie gereicht. Ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie hat es gepasst.
Okay, und wo warst du dann überall in Polen?
Ich war in Leszno, Łódź, Warschau, Poznan und Breslau war ich. Ich war quasi in 5 Standorten, würde ich sagen. Ja.
Und dann jeweils so ein paar Tage bis eine Woche.
Genau, ja.
Hast du das dann immer spontan entschieden oder hattest du vorher schon so eine grobe Reiseroute?
Ich wusste, dass ich am Anfang in Leszno sein werde und danach in Łódź, weil ich da eben feste Partner zum Interview hatte. Ich wusste auch, dass ich früher oder später nach Warschau will. Aber jetzt Poznan und Breslau waren komplett spontan. Da wusste ich noch nicht, ob ich dahin gehe oder nicht. Das war dann einfach aus dem Bauch heraus, wohin will ich? Und bin dann einfach dahin gefahren.
Wie bist du dann dahin gefahren? Hast du einen Bus genommen oder?
Ich bin Zug gefahren, ja.
Ah, okay. Ja, auch cool.
Ja, das war recht witzig. Ich hatte immer so einen riesigen Rucksack dabei und einen Schlafsack. Und mich haben des häufigeren Menschen gefragt, ob ich wisse, wohin ich wolle. Und ich war so, na ja, also ich sehe doch auf Reisen aus. Ich glaube, ich weiß ziemlich genau, wo ich hin will. Aber ja, das war immer ganz nett, weil mich Leute angesprochen haben, was denn meine Mission sei, weshalb man dann in Polen reisen wollen würde. Ja,
Ach,
war
das ist
ganz
ja aber auch schön, wenn es die Menschen interessiert und wenn, ja, wenn man weiß, okay, da gibt es Menschen, die sprechen mich einfach an und die wollen mir eigentlich nur helfen und nichts Böses.
ja, genau.
Hat deine Reise generell auch den Blick auf Polen verändert?
Ja, würde ich schon behaupten. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo es eigentlich sehr viele Vorurteile gegenüber Polen gab. Ich bin so nach Hause gekommen von Polen und alle waren so, und war es dort so hässlich wie gedacht? Gab es da drüben Essen? Und so weiter. Irgendwie, es gab sehr komische Stereotype in meiner Familie und in meinem Dorf, wo ich herkomme. Aber die haben sich alle nicht bewahrheitet. Das einzige Stereotyp, das sich bewahrheitet hat, war der Fakt, dass die Polen und Polinnen alle sehr, sehr gastfreundlich sind. Ich wurde überall zum Essen eingeladen. Wenn wir gemeinsam unterwegs waren, durfte ich nicht bezahlen. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich durfte nicht bezahlen, ich wurde überall eingeladen. Das war sehr, sehr lieb. Sie haben sich sehr gut um mich gekümmert.
Und dann hast du eigentlich auch mit denen immer Englisch gesprochen oder kannst du ein paar Fetzen Polnisch?
Ich habe hauptsächlich mit ihnen Englisch geredet. Viele Polen und Polinnen hatten hier in der Schule Deutsch. Und da haben mir sehr viele ihre mehr oder weniger noch existenten Deutschkenntnisse vorgeführt. Einer hat mir mit sehr viel Stolz in der Stimme gesagt, ich kann noch genau ein Wort. Schreibtisch.
Ach,
Das
lustig.
war ganz nett. Ansonsten, ich habe Polnisch gelernt über Duolingo. Mache ich tatsächlich immer noch. Aber ich kann auch nur so einzelne Worte. Im Supermarkt konnte ich dann erkennen, ah, okay, das ist das. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplette Sätze reden kann in Polnisch, aber ich verstehe manches. Da bin ich sehr stolz darauf.
Ja, ich finde, das kann man auch sein.
Ja.
Und gab es während deiner Reise auch Momente, die vielleicht nicht so schön waren?
Ja, das auf jeden Fall. Dadurch, dass mir so viele Leute auch spontan abgesagt haben, hatte ich sehr viel Zeit für mich, habe, würde ich sagen, auch mit Einsamkeit gekämpft. weil ich irgendwie nicht so ganz wusste, was ich mit mir selbst anfangen soll. Es gab aber auch Momente, wo ich mit Menschen unterwegs war, die alle scheinbar lieb waren und dann auch sehr interessiert waren an meinem Thema. Das waren hauptsächlich Männer, die dann doch nicht mehr so freundlich waren, als ich dann hingewiesen habe, nur weil ich bisexuell bin, heißt es das nicht, dass ich jetzt auch auf dich stehe. Dann wurde es urplötzlich, hat der Ton umgeschlagen und war so, ah, was? Nein, das geht ja gar nicht. Und wurden dann sehr schnell zu homophoben Kommentaren umgeschlagen und da gab es keine Neugierde mehr. Genau.
Okay, das sind ja jetzt schon krasse Erfahrungen, von denen du da gerade berichtest. Hast du denn noch mehr Kontakt irgendwie zu der polnischen nicht-queeren Community gehabt?
Das Witzige ist, all diese Männer, die anfänglich sehr neugierig waren gegenüber dem Thema und dann später eben sehr homophob wurden, waren nicht aus Polen tatsächlich. Es waren alle Leute aus dem Ausland, die ebenfalls gereist sind, genau wie ich. Wir haben uns nämlich immer in den Hostels kennengelernt. Sie waren aus der Ukraine, der Türkei, Amerika und Malta tatsächlich. Und ich habe keine polnischen Menschen kennengelernt tatsächlich, die nicht zur queeren Community kamen, gehören.
Hättest du das rückblickend anders gemacht oder war es genau der richtige Weg für dich so?
Was meinst du jetzt?
Dass du noch mehr Kontakt zur polnischen nicht-queeren ja, Community gesucht hast?
Ja, ich hätte, glaube ich, noch mehr Menschen gerne kennengelernt aus Polen, weil es ja nicht nur die Politik gegenüber der queeren Community nicht so gut läuft, sondern auch natürlich dieses Abtreibungsgesetz in Polen auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Darüber hätte ich mich gern noch mit anderen Menschen ausgetauscht, aber das hat sich halt nicht ergeben. Hätte ich zwar gerne gehabt, aber
Ja,
ach.
jede Reise ist ja auch sehr individuell und manches ergibt sich eben und manches vielleicht auch nicht.
Ja.
Und wie hast du die Reise dann verarbeitet?
Ich habe tatsächlich nach der Reise nicht viel darüber geredet. Ich habe das mehr so für mich ausgemacht. Ich habe auch das Tagebuch und das Werk, das ich dazu gemacht habe als meine Abgabe für die CIS-Stiftung, habe ich erst sehr viel später gemacht, ungefähr 2 Wochen vor dem Abgabedatum, weil ich mich einfach vorher geistig mehr damit auseinandersetzen musste. Ich habe zwar ein paar Freundinnen davon erzählt, von manchen Geschehnissen, aber eigentlich habe ich das mehr für mich ausgemacht.
Erzähl gerne mal mehr von deinem Werk. Also du hast keinen klassischen Reisebericht geschrieben, sondern was hast du gemacht?
Ich habe ein Zine erstellt. Das ist quasi ein kleines Magazin. Deswegen heißt das Zine, weil es quasi ein kleines Magazin ist. Zines sind entstanden in Untergrundkulturen, Subkulturen, die quasi als kleine Flyer verteilt wurden, so zum Beispiel in der queeren Community auch, um mit Leuten zu kommunizieren, die eben auch queer sind beispielsweise. Deswegen wollte ich quasi eben auch ein Zine erstellen. Und da habe ich quasi Skizzen und einfach andere Werke über die Personen, mit denen ich geredet habe, erstellt. Ich habe quasi deren Persönlichkeit oder deren Verlauf mit sich selbst, mit ihrer Beziehung zum Queersein ausdrücken wollen in diesem Zine und sie quasi vorstellen wollen. Quasi einen kleinen Eindruck machen von den Menschen, mit denen ich geredet habe.
Voll spannend. Finde ich richtig interessant, dass du ja ein Werk gemacht hast. Und dieses Format kannte ich auch vorher noch gar nicht in dem Sinne. Also müsste ich eigentlich mal ins Archiv fahren und mir das selbst anschauen.
Sehr gerne.
Warst du beim Mai-Treffen dieses Jahr dabei?
Ja, war ich.
Wie hat das quasi deine Reise nochmal, ja, oder den Rückblick verändert? Weil da warst du ja dann in der anderen Position quasi, in der Gruppe der Gereisten.
Ich muss sagen, für mich war das Mai-Treffen der perfekte Abschluss quasi für meine Reise. Ich war sehr unsicher gegenüber meinem Werk und wie ich mein Tagebuch gestaltet habe und so weiter. Und eigentlich auch gegenüber der Reise bin ich, glaube ich, sehr unsicher rausgegangen. Und dann einfach mich mit meinem Jahrgang und dem kommenden Jahrgang auszutauschen, hat mir so viel Kraft gegeben und so viel Bestätigung. Also, und wirklich diese Liebe, die mir entgegengekommen ist, auch für mein Thema, das war so unglaublich für mich. Und es hat mich so gefreut, wie Leute da saßen und so eine halbe Stunde lang in meinem Tagebuch gelesen haben. Und das hat mich einfach so gefreut. Und so viel Lob, das ich bekommen habe für mein Kunstwerk, war also unglaublich für mich. Ich habe mich so gefreut darüber. Und ich glaube, ich war noch Wochen danach einfach nur auf Wolken unterwegs. Das war sehr schön.
Oh, das freut mich total zu hören. Und auch wenn die Leute da draußen das hören, dann ist das ja voll das schöne Gefühl, auch zu wissen, dass ja, dass du Teil der CIS-Community bist und dass die CIS-Stiftung eben auch so einen geschützten Raum bietet, einfach für so einen Austausch. Und ja, das freut mich auf jeden Fall voll zu hören. Möchtest du CIS demnächst auch noch irgendwie verbunden bleiben oder ist das für dich einfach ein Projekt, was ja, was in sich jetzt so abgerundet ist?
Doch, ich möchte noch in Kontakt mit CIS bleiben, durch zack, durch das CIS-Alumni-Kernteam. Ich würde gern bei Digitalisierung ein bisschen mithelfen. Aber ansonsten, ja, einfach so ein bisschen in Kontakt bleiben. Ich glaube, das ist nie so wirklich abgeschlossen, so eine CIS-Reise, würde ich behaupten.
Ja, da mag gut was dran sein. Und wie würdest du anderen Menschen, die du triffst und denen du vielleicht auch von deiner CIS-Reise erzählst oder denen du vielleicht auch empfehlen wirst, selbst eine zu machen, wie würdest du darüber dann reden?
Frage. ja, ich bin sehr euphorisch, was meine CIS-Reise angeht, weil es halt auch für mich ein sehr persönliches Thema war und es halt auch eine sehr persönliche Reise war. Deswegen war das für mich einfach so eine krasse Möglichkeit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und andere Leute kennenzulernen. Ich würde es nur weiterempfehlen. Es war wirklich so schön, auch Menschen kennenzulernen innerhalb der CIS-Stiftung, die begeistert sind zu reisen, alleine zu reisen, um einfach, ja, diese Stimmung mitzunehmen von, ja, von CIS, glaube ich, ja.
Voll schön. Gibt es ansonsten noch irgendwas, was du gerne hier im Podcast teilen möchtest?
Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt.
Bist du zufrieden damit?
Ja, ich glaube, ich bin zufrieden. Ja.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit und Muße genommen hast, hier ein bisschen zu berichten und auch ja, anderen Menschen deine Reiseerlebnisse zu schildern. Und ja, danke auf jeden Fall, dass du beim Podcast dabei warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, klar, also auch für alle anderen, wenn ihr gerne Teil des Podcast-Teams sein möchtet oder auch selbst mal interviewt werden möchtet, dann meldet euch doch gerne einfach, so wie die Sina das gemacht hat. Und dann ja, versuchen wir das umzusetzen und freuen uns bei jedem, der bereit ist, über die CIS-Reise zu erzählen. Und ja, lieben Dank dir nochmal und dann sehen wir uns vielleicht bei der Digitalisierung.
Das war die neue Folge des Abenteuer-Podcasts der CIS-Stiftung. Für Lob, Anmerkungen und Kritik oder wenn ihr selbst schon einmal gereist seid und wir euch für die nächste Podcast-Folge interviewen dürfen, schreibt uns gerne an reisefunk@cis-reisen.de. Unter www.cis-reisen.de findet ihr weitere Informationen zur CIS-Stiftung. Zudem könnt ihr Kurzberichte vergangener Reisen lesen, durch Beispiele von Reisetagebüchern, Projektberichten und Werkstücken stöbern oder euch selbst für eure eigene CIS-Reise bewerben. Folgt uns gerne auch bei Facebook und Instagram.